Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 16, die Verse 8 bis 11. Und wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt überführen, wird er der Welt die Augen auftun. Über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Als unser Herr Jesus Christus seinen Jüngern eröffnete, dass er sie bald verlassen würde, waren sie zutiefst betrübt. Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Ein Leben ohne ihren Herrn und Meister konnten sie sich nicht mehr vorstellen. Seine geisterfüllten Worte, sein vorbildliches Verhalten und seine mächtigen Taten hatten einen solchen Eindruck auf sie gemacht, dass alles andere in dieser Welt dagegen für sie in Bedeutungslosigkeit versunken war. In dieser äußerst trostlosen Situation tröstet unser Herr seine geliebten Jünger damit, dass er ihnen das Kommen des Heiligen Geistes, des Trösters, Beistandes, in Aussicht stellte. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Das Kommen des Heiligen Geistes war gebunden an die Thronbesteigung Jesu. So bezeugt es dann auch Petrus in seiner bekannten Pfingstpredigt, wie wir es vorhin schon in der Schriftlesung gehört haben. Nach seiner Himmelfahrt, nach seiner Erhöhung, hat der Herr Jesus Christus den Heiligen Geist ausgegossen. Seit jener Zeit wohnt der Heilige Geist in der Gemeinde Jesu stellvertretend für die leibliche Gegenwart Jesu. Er wirkt in der Gemeinde und auch durch die Gemeinde. In der Gemeinde wirkt er darauf hin, den Gläubigen eine klarere und tiefere Erkenntnis Gottes zu vermitteln und uns vermehrt den Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, zu offenbaren. So ist es unserem Bruder Herwig zuletzt anhand des hebräischen Wortes Chesed ergangen, das unterschiedlich übersetzt werden kann und durch dessen Bedeutungen wir einen Blick in das Wesen Gottes tun dürfen. In seinem Freundesbrief nennt er folgende Bedeutungen dieses Wortes: Bundestreue, Loyalität, Verlässlichkeit, Gnade, Barmherzigkeit, Erbarmen, liebevolle Güte, Freundlichkeit, Huld, stetige, beständige Liebe. Das alles also ist enthalten in diesem hebräischen Wort Chesed. Diese Wesenszüge Gottes, die wir überall in der Bibel finden, will der Heilige Geist in uns aufleuchten lassen. Mir persönlich ist die Bedeutung Verbundenheit besonders tröstend und stärkend geworden. Gott hat sich in Christus mit uns, mit mir, auf ewig verbunden. Und wie wunderbar ist es doch, wenn der Heilige Geist uns das zur Gewissheit macht. Hast du Gott schon mal dafür gedankt, von Herzen dafür gedankt, im Namen Jesu, dass er sich in Christus Jesus mit dir auf ewig verbunden hat. Unauflöslich ist diese Verbindung zwischen dir und deinem Heiland. Darum betet Paulus damit wir ein tieferes Verständnis des Wesens Gottes empfangen, im Epheserbrief: Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, also zunächst mal dankt er für die Gemeinde Jesu, für alle Gläubigen in der Gemeinde, er nennt sie hier Heilige, an anderer Stelle Heilige und Geliebte. Er dankt also für alle Gläubigen in der Gemeinde, übrigens auch für die Eisheiligen, ja? Ja. Auch für die Eisheiligen, die gibt es auch in der Gemeinde Jesu. Sie strahlen keine Wärme aus, sondern mehr Kälte. Aber auch für sie dankt der Apostel Paulus. Ganz am Rande erwähnt, sollten wir keine Thermometer sein, sondern vielmehr Thermostate. Was ist der Unterschied? Ein Thermostat gleicht fehlende Wärme aus. Das will der Heilige Geist in uns wirken, dass wir fehlende Wärme ausgleichen in der Gemeinde. Also er dankt für die Heiligen. Er hört nicht auf, da für sie zu danken und gedenkt an sie in seinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich, unendlich reich, die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Die Gemeinde zu Ephesus hatte den Heiligen Geist bereits empfangen und dennoch bittet der Apostel Paulus seinen Herrn für sie um den Heiligen Geist, damit er sie erleuchtet, ihnen das Wesen Gottes, die Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus offenbar macht, tiefer und klarer. Und das, denke ich, haben wir alle immer wieder aufs Neue nötig. Lasst uns darum beten, dass der Heilige Geist in und unter uns mächtig wirken möchte. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes lesen wir die Bibel vergeblich. Wir hören Gottes Wort vergeblich. Und auch die Gemeinschaft untereinander ist letztlich vergeblich. Keine geistliche Gemeinschaft, sondern eine sogenannte seelische Gemeinschaft. Das heißt also, eine Gemeinschaft, die mehr basiert auf Sympathie, ganz natürliche Sympathie. Man sagt, die Chemie stimmt. Ja? Das hat mit geistlicher Gemeinschaft nichts zu tun. Es ist nicht verkehrt, wenn man ein besonderes Verhältnis hat zu Leuten, mit denen man so eines Sinnes ist im rein weltlichen Bereich, im seelischen Bereich, aber das ist keine geistliche Gemeinschaft. Geistliche Gemeinschaft wirkt der Heilige Geist. Doch der Heilige Geist wirkt ja nicht nur in der Gemeinde, sondern der Heilige Geist wirkt auch durch die Gemeinde. Im Blick auf die Welt. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir, und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Und darum, um dieses spezielle Wirken des Heiligen Geistes durch die Gemeinde an der Welt, ist hier in unserem Predigtext die Rede. Mitten unter Verfolgungsleiden soll das geschehen. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Und mittendrin im Leiden dürfen die Gläubigen ein Zeugnis sein der Welt gegenüber. Und auch ihr seid meine Zeugen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Nun, wenn die Gemeinde der Welt Zeugnis gibt, dann bedeutet das nicht, dass die Welt dieses Zeugnis auch annimmt. Das heißt, sich davon überzeugen lässt und sich darauf einlässt. Und so ist dieses Wort, die Augen auftun, und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun, nicht zu verstehen, dass hier Menschen zum lebendigen Glauben an Christus kommen. In diesem Zusammenhang nicht. Wir denken daran, wie es der Lydia gegangen ist, Apostelgeschichte 16. Da ist das Wirken des Heiligen Geistes am Herzen eines Menschen, wird berichtet, wie solch ein Mensch zum Glauben an Christus gekommen ist. Darum geht es hier nicht, sondern hier geht es darum, dass die Welt in Kenntnis gesetzt wird von dem, was Gott in Christus Jesus getan hat, was Wahrheit ist, was Tatsache ist, was Wirklichkeit ist. Unabhängig davon, ob Menschen sich davon überzeugen lassen, sie dadurch zum Glauben kommen. Worum geht es nun in diesem Zeugnis? Und wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und er mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das sind also drei Stücke, von denen der Herr Jesus Christus hier den Jüngern gegenüber spricht. Zunächst einmal, wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Schauen wir uns die Geschichte des Volkes Israel an. Dann stellen wir fest, dass dieses Volk ständig dazu neigte, die Güte und Macht Gottes, die es immer wieder erfahren durfte, zu vergessen. Die Israeliten gingen sehr oft den Irrweg und wandten sich anderen Göttern zu. Sie missachteten die Gebote Gottes, besonders das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wichtiges Gebot, gerade auch für unsere Zeit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Sie waren harthörig, hartherzig und hartnäckig. Und Gott selbst bezeichnete sie deshalb als halsstarriges Volk, als ein Volk mit einem harten Nacken. So wörtlich. Und dabei führten sie die Erwählung durch Gott auf ihre eigenen Vorzüge zurück. War ein Missverständnis der Erwählung von Seiten Gottes. Gott hatte sie nicht erwählt wegen irgendwelcher Vorzüge im Volk Israel selbst, sondern aus Gnaden, aus seinem freien Willen nach seinem Wohlgefallen. Aber sie führten es eben auf bestimmte Vorzüge zurück und verachteten und hassten in ihrem Hochmut die anderen Völker. Doch ihre Sündhaftigkeit und Bosheit ihres Herzens zeigte sich ganz besonders in der Ablehnung Jesu als Messias. Sie übertraten das Gesetz Gottes, das ihnen durch Mose gegeben worden war, aber sie taten noch etwas viel Schlimmeres. Sie lehnten den Messias ab, sie lehnten den Herrn Jesus Christus ab. Und das geschieht bis in unsere Tage hinein, ja. Wir wissen allerdings, dass dieses Volk noch eine wunderbare geistliche Erweckung erleben wird, dass ganz Israel errettet wird, wie Paulus es ausführt in Römer Kapitel 11. Aber zurzeit sind sie noch verstockt, sie sind verblendet, es hängt ihnen die Decke vor den Augen. Sie erkennen Jesus nicht als ihren Messias und sie haben ihn damals verworfen. Sie verwarfen ihn, weil er nicht ihren Vorstellungen entsprach. Ihre Messias-Erwartung war rein irdischer Natur. Einen Sünderheiland glaubten sie in ihrer Selbstgerechtigkeit nicht nötig zu haben. Dem Zeugnis Jesu, dass er nicht von sich aus gekommen sei, sondern der Vater ihn gesandt habe, schenkten sie keinen Glauben, sondern hielten ihn für einen Gotteslästerer. Hinweg mit diesem. Wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Kreuzige ihn. Das waren ihre von Hass erfüllten Worte. Der Herr Jesus hat in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, mit den geistlichen Führern des jüdischen Volkes immer wieder betont, dass er sich nicht selbst gesandt hatte, sondern dass der Vater ihn gesandt hat. Auch hier sagt er es. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, nämlich zu meinem Vater. Und vorher schon, Jesus sprach zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Und das glaubten sie nicht. Sie lehnten ihn ab. Der Herr Jesus sagt, dass sie später einmal einen falschen Messias annehmen werden, der in seinem eigenen Namen kommt, nicht vom Vater gesandt. Solche falschen Messiasse, falsche Lehrer, falsche Propheten hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Sie wollten selbst etwas darstellen, selbst etwas sein. Aber der Herr Jesus gab dem Vater im Himmel die Ehre. Er suchte nicht seine eigene Ehre in sündiger Art und Weise. Hinweg also mit diesem Messias, wir wollen einen anderen. Und auch in unseren Tagen beschränkt sich das gottlose Treiben in der Welt nicht auf die Missachtung christlicher Werte, sondern ihre Sündhaftigkeit zeigt sich vor allem in der Verwerfung des Erlösers, der von sich sagen konnte: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Selbst wenn die Welt, und das gilt ganz besonders für die religiöse Welt, nach der Bibel greift, um hier und dort eine Lebensweisheit darin zu finden, aber nicht Christus sucht in der Schrift, dann erweist sie darin besonders ihr sündiges, gottloses Wesen. Denn Christus allein bezeugt die Schrift durch den Heiligen Geist als das Heil und der Schöpfer einer neuen Welt. Wie Luther sagt: Wer aber also in der Schrift studiert, nimm das auch mal ganz persönlich für dich, ja, es ist wichtig, dass wir auch persönlich vom Wort Gottes her bewegt werden und uns in Frage stellen lassen. Wer aber also in der Schrift studiert, dass er Christus nicht darin findet, der kann das ewige Leben nicht erlangen, ob er gleich viel davon lernt von der Schrift, viel davon redet von der Schrift oder auch viel von ihr erhofft. Wenn er nicht Christus darin sucht und Christus darin findet, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, Erhöhten und Wiederkommenden Herrn, dann sucht er vergeblich in der Heiligen Schrift. Und so wendet man sich dann den antichristlichen Mächten zu, um ein neues Zeitalter, eine neue Welt zu schaffen. New Age. Somit bezeugt also der Heilige Geist durch die Gemeinde Jesu der Welt ihre Gottlosigkeit, besonders hinsichtlich ihrer Ablehnung Jesu als Messias, als das Heil für diese Welt. Er wird der Welt die Augen auftun über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Als nächstes: Er wird der Welt die Augen auftun über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Wenn unser Herr Jesus Christus in seiner sogenannten Endzeitrede, Matthäus Kapitel 24, davon spricht, dass die Ungerechtigkeit in dieser Welt überhand nehmen wird, dann bedeutet das doch, dass die Ungerechtigkeit in dieser Welt immer schon vorhanden gewesen ist. Zum Ende dieses Zeitalters hin wird die Ungerechtigkeit verstärkt das Gesicht dieser Welt prägen. Damit Hand in Hand geht eine zunehmende Lieblosigkeit unter den Menschen. Die Liebe wird in vielen erkalten. Statt Ungerechtigkeit kann man auch übersetzen mit Ungesetzlichkeit, Gesetzlosigkeit. Das heißt also nichts anderes, als dass man nicht nach dem Willen Gottes fragt. Man ist sich selber Gesetz, der Maßstab für das, was richtig oder falsch, gut oder böse ist. Der Prophet Jesaja klagt über die Ungerechtigkeit im Volk Israel, über die Gesetzlosigkeit in diesem Volk mit den Worten: Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus Süß sauer machen. Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Es war also damals schon eine Zeit der Verdrehung der Werte, wie sie ja auch in unseren Tagen mehr und mehr stattfindet. Was nach Gottes Wort gut ist, nennt man böse. Und was böse ist, nach dem, was Gottes Wort sagt, gilt als gut. Eine Verdrehung der Werte. Schrecklich, diese Gesetzlosigkeit, gerade auch in unserer Zeit. Nun sagt uns Gottes Wort, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Die Ungerechtigkeit klebt uns allen von Anbeginn unseres Lebens an. Wir kommen damit zur Welt. Die Reformatoren sprachen von der sogenannten Erbsünde, was ja auch von vielen geleugnet wird. David bezeugt es im Psalm 51 mit den Worten: Ich bin als Sünder geboren bzw. gezeugt. Man braucht keinem Kind beizubringen, Böses zu tun und gegen den Willen der Eltern zu rebellieren. Das tun die Kinder von selbst. Man braucht sie darin nicht zu unterweisen. Es steckt in ihnen drin, von Anfang an. Gerecht war nur einer, der über diese Erde gegangen ist, und das ist unser Herr Jesus Christus. Er war ohne Sünde, so sagt es der Hebräerbrief, so dass er den Pharisäern entgegnen konnte: Wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen? Sagte der Herr Jesus von sich selbst. Wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen? Er war sündlos. Als der Vater ihn von den Toten auferweckte und zu sich erhöhte, war das Gottes Urteil über sein Werk, über das Werk seines Sohnes und die Person seines Sohnes. Christus hatte den Willen seines himmlischen Vaters hinsichtlich seines Erlösungswerkes vollkommen vollbracht. Und da er unser Stellvertreter ist, ist seine Gerechtigkeit nun unsere Gerechtigkeit. In den Augen Gottes sind wir vollkommen gerecht. In Christus Jesus. Und das Wort in diesem Zusammenhang hat immer die Bedeutung von in Stellvertretung. Der Herr Jesus ist unser Stellvertreter. Alles, was mit ihm geschah, geschah auch mit uns. Wir sind in ihm, nicht in einem mystischen Sinne, sondern eben im Sinne der Stellvertretung. Gottes Wort bezeugt es. Ist er gerecht? Hat Gott sein Werk akzeptiert und angenommen, sind wir in ihm, in unserem Stellvertreter, auch vor Gott vollkommen gerecht, und zwar bleibend gerecht. Das ist die wunderbare Botschaft der Heiligen Schrift des Evangeliums. Wir verlieren diese Gerechtigkeit, die wir in Christus haben, nicht irgendwann. Sie ist im Himmel, in Christus. Niemand kann sie uns rauben, weil sie dort ist, für ewig. Das ist unsere Gerechtigkeit. Christus ist meine, ist unsere Gerechtigkeit. Und das, genau das wird durch das Kommen des Heiligen Geistes bestätigt und der Welt bezeugt durch die Gemeinde. Eine herrliche Botschaft für alle, die sie im Glauben annehmen. Kannst du dich täglich darüber freuen? Es ist Grund unserer Freude an jedem einzelnen Tag. Egal was passiert, egal wie oft wir noch versagen, leider versagen, wir sind vollkommen gerecht. An dieser Stelle fällt mir das ein, was Pastor Busch einmal erzählte, als er einen Besuch machte bei seiner Schwester in Kanada. Und da hat er sich in irgendeinem Zusammenhang nicht ganz so heilig benommen. Ne? Und da sagte seine Schwester zu ihm, ich dachte, du wärst ein Heiliger. Es hat gesessen. Aber er antwortete darauf, und ich bin doch ein Heiliger. Ja, wir sind doch Heilige, trotz all unserer Unvollkommenheit. Wir sind Heilige in Christus, wir sind doch gerecht. Trotz mancher Ungerechtigkeit in unserem Leben. Wir sind gerecht in ihm, in Christus. Und zwar bleibend, für immer. Und nun kommen wir zum letzten Punkt. Der Heilige Geist wird der Welt die Augen auftun, er wird sie informieren, er wird sie darüber in Kenntnis setzen, nämlich über das Gericht, das der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Verfasser eines Buches stellt darin die Frage, wie müsste die Welt aussehen, wenn es einen Teufel gäbe? Und er kommt zu dem Ergebnis, sie müsste genau so aussehen, wie sie jetzt aussieht. Ich denke, das können wir alle so bestätigen. Dieses Wort, das er gesagt hat. Es gibt viele Menschen, besonders in den vom Materialismus geprägten Ländern, die die Existenz des Satans leugnen. Die Bibel allerdings geht klar und deutlich davon aus, dass es eine satanische Macht gibt und spricht vom Gott dieser Welt oder wie hier vom Fürsten dieser Welt, über das Gericht, das der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das ist der Satan, das ist der Teufel, von dem der Herr Jesus Christus nicht nur an dieser Stelle spricht. Nun, das klingt so, als hätte er in allem, nämlich dieser Fürst der Welt, der Satan, als hätte er in allem das Sagen in dieser Welt. Doch das ist damit eben nicht gemeint. Der Satan kann nicht schalten und walten, wie er will, sondern sein Handlungsspielraum in dieser Welt ist durch den souveränen Willen Gottes, das souveräne Handeln Gottes in dieser Welt, wobei, wie Luther sagt, der Satan auch sein Handlanger ist, der Handlanger Gottes, begrenzt. Er kann nicht tun und lassen, was er will. Er muss Gott zuvor fragen. Und so konnte Satan das große Unglück über Hiob nur darum bringen, weil Gott es ihm erlaubt hat. Doch nur bis zu einer bestimmten Grenze, die er nicht überschreiten durfte. Siehe, alles, was er hat, alles, was Hiob hat, sagt Gott zu Satan, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Diese Grenze darfst du nicht überschreiten. Es gibt auch Grenzen in deinem Leben, die der Teufel nicht überschreiten darf. Er mag sich dich noch so sehr anfechten und gerade auch Luther hat viel mit Anfechtungen zu tun gehabt von Seiten der Mächte der Finsternis. Er spricht viel vom Satan, er spricht viel vom Teufel, aber wir wollen ihm nicht allzu viel Ehre geben. Ja? Wir wollen ganz real und nüchtern das Zeugnis der Heiligen Schrift über diese Mächte der Finsternis annehmen, aber und das ist das Wunderbare in diesem Wort. Der Satan ist ein besiegter Feind. Und er kann nur das tun, was Gott zulässt. Und unter diesem Vorzeichen steht jeder Mensch allerdings von Anfang an unter dem Einfluss dieser Finsternismächte, von denen Luther sagt, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Paulus spricht davon im Epheserbrief. Lest euch das bitte einmal durch zu Hause. Epheser Kapitel 2, 1 bis 3. Ein erschreckender Zustand, in dem sich die ganze Menschheit und jeder einzelne Mensch in dieser Welt befindet, unter dem Einfluss finsterer Mächte, Tod in Sünden und Übertretungen. Das Schlimme ist, dass wir keine Chance haben, uns von der Knechtschaft des Satans zu befreien. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Darum musste Gott etwas tun, um dem Satan jegliches Anrecht an uns zu nehmen. Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten, so Luther in seinem bekannten Lied. Ein feste Burg ist unser Gott. Gott also hat es an unserer Stelle getan. In unserem Stellvertreter, Christus, ist es geschehen. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Obwohl der Satan in dieser Welt nach dem Willen Gottes noch sein Unwesen treiben kann, ist ihm doch de jure, so sagt man, also von Rechts wegen die Macht genommen. Er ist bereits gerichtet. Über das Gericht, das der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und hier nimmt der Herr Jesus wiederum sein Erlösungswerk, sein Leiden und Sterben am Kreuz, seinen wunderbaren Sieg von Golgatha vorweg, indem er sagt, dort am Kreuz auf Golgatha ist der Fürst dieser Welt, der Satan, bereits gerichtet. Obwohl er noch hier in dieser Welt so viel Unheil anrichten kann. Allerdings ausschließlich, wir sagen es noch einmal, nach dem ewigen Heilsratschluss Gottes. Letztlich auch für die Gemeinde Jesu zum Besten. Er ist bereits gerichtet durch das Werk Christi am Kreuz und wird dann einmal in der Vollendung endgültig dem Gericht Gottes zur ewigen Verdammnis übergeben. Das Kommen des Heiligen Geistes in unsere Welt beweist also auch das Gericht über den Satan und unsere Befreiung von allen Mächten der Finsternis. Der Fürst dieser Welt hat kein Recht mehr, uns anzuklagen oder in irgendeiner Weise Macht über uns auszuüben. In der Offenbarung des Johannes wird dieser Fürst der Finsternis genannt, der Verkläger der Brüder. Er kann dich nicht mehr verklagen, er kommt zu spät. Alles ist schon getilgt, was an Sünde und Schuld in deinem Leben gelaufen ist, womit er dich verklagen könnte, ist schon vergeben und vergessen vor Gott. Er hat kein Recht mehr, dich anzuklagen. Übrigens auch andere Menschen nicht, ja? Die uns Vorwürfe machen, in der einen oder anderen Weise. Sie haben kein Recht mehr dazu. Sie dürfen uns aufmerksam machen auf unsere Fehler. Sie dürfen sagen, das ist nicht gut, was du tust. Denk mal darüber nach, aber immer von Golgatha her. Niemals in dieser anklagenden Weise, wie es dem Satan zu eigen ist, wie er es gerne macht. Und wenn er uns dann anklagt und im Gewissen packt, wo führt er uns hin? Nach Golgatha? Niemals. Immer nur zum Sinai. Zum Verdammungsurteil des Gesetzes. Da will er uns haben. Aber er hat kein Recht mehr, das zu tun. Und wenn der Herr uns aufmerksam macht auf Dinge, die nicht in Ordnung sind in unserem Leben, tut er das immer vom Kreuz her. Immer von seiner Liebe her, immer vom vollbrachten Erlösungswerk her. Immer von daher, dass wir in Christus Jesus, ganz egal, wie es aussieht mit uns und was man uns auch vorwerfen könnte, vollkommen gerecht sind, bleibend gerecht. Und diese wunderbare Botschaft ist eine herrliche Botschaft für ohnmächtige Sünder. Wir haben ja keine Chance, ne? Weder gegen unsere alte Natur anzukämpfen, das bringt gar nichts, ne? Unser alter Mensch ist immer stärker als wir selbst und mit ihm verbündet sich dann auch der Feind. Wir haben keine Chance. Aber in Christus Jesus ist alles gut. Das ist eine Botschaft, ein Evangelium, eine frohe Botschaft für ohnmächtige Sünder. Nicht für vermögende Sünder, für ohnmächtige Sünder. Und diese Botschaft darf die Gemeinde durch den Heiligen Geist auch der Welt verkündigen. Sie darf sie kundtun. Und nun können wir verstehen, ihr Lieben, dass unser Herr Jesus zu seinen Jüngern sprach: Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Christus ist das Zentrum der Botschaft im Evangelium, gewirkt durch den Heiligen Geist in der Gemeinde und darüber hinaus auch im Blick auf die Welt. Christus ist die Mitte, er ganz allein. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen, sagt der Herr Jesus. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich, sagt der Herr Jesus Christus, mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Lasst uns danken für den Heiligen Geist, nicht nur am Pfingstfest, sondern täglich. Du hast ihn empfangen als Kind Gottes, hast du den Heiligen Geist. Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, von Christus, sagt Johannes. Lasst uns danken dafür und vermehrt mit seinem Wirken rechnen. Amen. Wir stehen bitte auf. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das wunderbare, vollkommene Erlösungswerk deines lieben Sohnes. Und dass der Heilige Geist, den du uns geschenkt hast, uns immer wieder an diese wunderbaren Wahrheiten im Evangelium erinnert, dass wir froh darüber werden können, dass wir wirklich glückselige Leute sind, nicht nur an diesem Tag. Amen.